für einen Wohnungsbau. Mhm. Also riesen Betonteile im Betonwerk Grünau und gleich in der Leere mit 3 Schichten. Also da musste ich teilweise früh um 3:30 aufstehen. Da habe ich geheult. Großer Förderer von uns, der auch immer darauf gedrungen hat, ja, wir müssen intensivere Texte machen und so weiter. Der hat mir schon zu DDR-Zeiten gesagt, weil ich gefragt habe, warum können wir denn nicht in West-Berlin spielen? Wir hatten ganz viele Angebote bekommen. Und der hat gesagt, na, bei euch waren 3 noch nicht bei der Armee. Ich bin auch nicht nur euer Förderer, der euch Geld irgendwie besorgt, dass ihr irgendwie was bekommt. Ich bin auch euer Aufpasser. Da habe ich gesagt, bist du bei der Stasi? Da hat er gesagt, ja. Dann kam ein Manager von ihm und sagte irgendwie, dass James Brown erstmal eine Trockenhaube braucht für seine Frisur. Und da bin ich wollte den sehen. Ich habe gesagt, ich kann nicht helfen. Und Abini, meine damalige Frau, arbeitete im. Die war Friseurin und zwar genau im Hotel Stadt Berlin. Also hatte sie ihre Lehre oder war, hatte schon ausgelernt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ich hin und habe die Trockenhaube besorgt. Also tatsächlich, zu Ende der DDR-Zeiten haben wir einen absoluten Durchmarsch erlebt mit den Zöllnern. Also weil wir eine andere Musik gemacht haben, die sonst nicht so gebräuchlich war.
Er war und ist seit Mitte der 80er Jahre der charismatische Frontmann der Bands Schigoré und die Zöllner und feiert gerade mit der Konzertreihe Die schönsten Balladen aus dem Land vor unserer Zeit große Erfolge. Mein heutiger Gast ist Dirk Zöllner. Wir sprechen darüber, wie ihn das Aufwachsen in der Nähe der in Berlin-Karlshorst stationierten Sowjetarmee prägte, warum er eine Ausbildung zum Betonwerker absolvierte und bester Lehrling wurde, was er in der NVA-Zeit erlebte und wie es für ihn war, dass wir in der vielleicht wichtigsten DDR-Musik-Doku Flüstern und Schreien die Trennung seiner Band Schigoré mitverfolgen konnten. Weiterhin erzählt Dirk, wie Stasi-Leute im Umfeld der Band auftauchten, was er mit der Trockenhaube von James Browns Frisur bei dessen DDR-Konzert 1988 zu tun hatte und warum seine Band die Zöllner nach dem Mauerfall durchstartete. Ja, da sage ich mal herzlich willkommen, Dirk Zöllner.
Ja, ich freue mich, liebe Antje, dass ich bei dir sein kann.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Du standst natürlich schon lange auf meiner Gästeliste. Das Konzert mit den Balladen aus dem Land vor unserer Zeit, also der DDR, hat dies nochmal beschleunigt sozusagen. Du bist ja zusammen auf Tour gewesen mit dem Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid, mit Marek Arnold und André Gensicke. Ihr habt gerade eine, glaube ich, sehr erfolgreiche Tournee abgeschlossen. Hast du mit dem Erfolg gerechnet?
Ehrlich gesagt nicht, obwohl er sich angedeutet hat. Also es ist ja geboren aus einer Idee während der Pandemie. Da habe ich Wohnzimmerkonzerte gemacht und da habe ich unter anderem Manuel Schmid eingeladen, weil ich wusste, dass der diese alten Balladen aus den 70er Jahren singt und weil ich gemerkt habe, dass mir manche Lieder von ihm besser gefallen, als ich die original in Erinnerung hatte. Gerade von Elektra und so, das war nie eine Band für mich. Aber wenn er die Sachen gesungen hat, hat es mir gefallen. Er hat es relativ wertfrei gemacht. Und dann kam er an und hat eine Menge Vorschläge gemacht. Für mich war das auch nicht so einfach, weil die sind ja, diese Kunstlieder, die singt man nicht einfach so weg. Da kann man auch wenig Platz für Improvisation ist in diesen Songs, weil sie nur durchkomponiert sind. Und somit sind die recht, muss man die recht streng behandeln. Aber dieser Zusammenschluss zwischen uns, also seiner sehr klaren Stimme und meiner vielleicht ein bisschen mehr raueren oder heiseren Stimme, hat zusammen irgendwie so ein neues Bild ergeben, sodass ich schon beim Singen merke, dass das irgendwie schön ist. Die Leute haben es jedenfalls auch so gefunden und haben uns damals einen virtuellen Eintritt bezahlt für diesen Auftritt, für diesen Streaming-Konzert. Und zwar so viel, dass es danach Schule gemacht hat und ich auch ohne alimentiert zu werden, also diese ganze Pandemiezeit recht gut überstehen konnte und auch immer weitere Gäste einladen, Techniker und so weiter. Das war die Geburtsstunde unserer Begegnung. Und meine Freundin hat jetzt eben ein paar Jahre später gesagt, wollte er das nicht mal live auf die Bühne bringen? Und das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Mit durchschlagendem Erfolg, also die Konzerte waren alle ausverkauft. Wir haben uns sehr gewundert. Also es waren ja immerhin auch Riesenkirche mit 800 Leuten bis 1000 Leute. Und das haben wir eben in diesem Jahr wiederholt und auch der Erfolg wiederholte sich. Mhm. Wir hatten also bis auf 2 oder 3 Konzerte, die auch gut besucht waren, wieder eine komplett ausverkaufte Tour.
Mhm. Ja, also ich hatte auch so das Gefühl, dass das Generationen verbindet. Ich war ja selber im Müggelheim da, also vor 2 Monaten bei dem Konzert in Berlin. Und habe dann, weil Geburtstage anstanden, meiner Schwester und meiner Mutter eine Karte geschenkt zum Geburtstag in Leipzig.
Das ehrt dich sehr.
Nein, nee, eigentlich wirklich nur, weil ich gedacht habe, das ist auch was für meine Mutter. Die fanden das natürlich auch wahnsinnig toll. Wie erklärst du denn dir den Erfolg?
Ich denke, es hat viele Komponenten. Natürlich ist dieses Nostalgie-Ding eins. Aber wiederum, das sind Songs aus den 70er Jahren, also das ist sozusagen noch vor mir sogar. Also da war der Manuel Schmidt noch nicht mal geboren. Ich denke, das ist diese wertfreie Darbietung dieser guten Musik. Zum einen ist es Erinnerung, zum anderen denke ich, bringt Manuel Schmidt seine Fans mit von Stern Meißen und ich meine Leute von den Zöllnern. Und das scheint sich rumzusprechen, also diese Lieder so wertfrei zu hören, also ohne Schlagzeug, ohne diese Accessoires der Zeit, sondern das ist auf die Komposition runtergebrochen, kann man sagen. Vor allen Dingen auf die Harmonien gesetzt, also mehrstimmige Gesänge, also 4 Stimmen teilweise. Also die Sopransaxophon klingt manchmal wie eine menschliche Stimme und mischt sich da so ein. Ein absolutes Genie, dieser Marek Arnold.
Absolut, den müssen wir gleich mal grüßen, weil es war für mich auch bei diesem ganzen Konzert eine große Überraschung.
Für mich auch absolut. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also eine völlig andere Art, dieses Instrument zu spielen, als es andere machen. Normalerweise kennt man das Saxophon als Soloinstrument oder als Teil eines Satzes. Und der spielt das durchweg alle Songs und es nervt nicht. Also, und das muss, wie er das auch immer macht, er schmiegt sich dort rein und wenn Solo ist, dann spielt er das auch gut. Ansonsten ist er ein Bestandteil der Melodik, ganz herrlich.
Du hast es schon gesagt, also bei mir ging es ja auch so. Ich habe mich auch hinterfragt, wieso berührt mich das so? Also, ich sollte es eine neue Tournee geben, kann ich nur jedem empfehlen, sowieso dahin zu gehen und zum Zweiten auch Taschentücher einzupacken, weil also mir ging es sofort bei diesem Horst Krüger Song, ja, Tagesreise, ja. Also da brachen gleich alle Dämme und ich neige jetzt nicht dazu eigentlich. Aha. Und ich habe mich eigentlich gefragt, also das ist jetzt keine Musik, die bei mir zu Hause in der Kindheit gespielt wurde, ist das trotzdem ins Unterbewusstsein eingesickert, weil doch mal im Auto das Radio gelaufen ist oder man irgendwas im Fernsehen aufgenommen hat. Also ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie ein Teil meiner DNA und deswegen kann das auch dann diese Emotionen auslösen.
Ich nehme an, dass es so ist. Es ist ja auch eine sehr eigenwillige Musik. Das ist, kann man wirklich sagen, das hat etwas mit dem Osten zu tun. Das liegt natürlich an dieser Durchkomponiertheit, also einfach eine ungewöhnliche Art von Popmusik und natürlich auch an der Poesie, wahrscheinlich aus der Not wurde eine Tugend gemacht, die Texte mussten irgendwie durchs Lektorat und da sind dann halt professionelle Poeten waren am Werk, die sozusagen standardmäßig für alle möglichen Bands ihre Poesie dort aufgesetzt haben, sodass das sehr bildlich ist, diese Musik, die klingt irgendwie so, ich nenne das bekifft. Mhm. Weil man manchmal gar nicht so richtig weiß, worum geht es denn in dieser Poesie. Man kann jede Menge eigene Emotionen, eigene Auslegungen dort rein transportieren.
Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass in der DDR die meisten Musiker ja tatsächlich Musik studiert haben.
Ja, aber die Geschichte, dass deswegen die Ostler alle besser sind, das möchte ich nicht unterstreichen. Es ist ganz einfach so, es gab erst ab den 80er Jahren auch private Studios. Und vorher gab es nur Studios im Rundfunk der DDR und bei Amiga. Und dort hat man Termin bekommen. Beispielsweise eine Rockband hat einen Termin bekommen früh um 9.30 Uhr und musste dann bis 12 Uhr, sollten dann 2 Titel aufgenommen werden. Ich meine, so entsteht kein Rock'n'Roll. So, da muss man auf den richtigen Moment warten. Und der findet meistens nachmittags statt oder in der Nacht, wenn man noch ein bisschen was getrunken hat. Ja. Und wenn man sozusagen ein bisschen entgleist, dann kommt die wilde Rockmusik zutage. Aber da hatten dann diejenigen Vorteile, die also das studiert haben und aufschreiben konnten als Partitur, wunderbare Musiker hatten, die auch die Partituren lesen konnten und dann zack, wurde ein Notenblatt hingelegt und dann wurde es abgespielt. Ja, und das konnte man dann tatsächlich zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf die Reihe kriegen.
Und man muss ja auch dazu sagen, nicht jeder Musiker, der das wollte, hat ja einen Timeslot bekommen. Also ich denke, da musste man ja erstmal durch gewisse Gremien.
Ja, man musste eine Einstufung machen, da fing es an, also um überhaupt auf einer Bühne stehen zu können. Und es ging eigentlich immer, es ging um Kontrolle. Also die musikalischen Sachen wurden natürlich nicht überprüft, wie sind die nun gut oder schlecht. Es ging darum, was kommen für Botschaften rüber, sind die tauglich für den Sozialismus oder ecken die an. Und somit war alles ein bisschen rundgelutscht.
Genau. Das Schöne ist ja, dass ihr bei diesem Abend, also bei dem Balladenabend, also für mich war das toll, dass ihr nicht zwangsläufig die Lieder gespielt habt, die man erwarten würde. Also es wird da nicht gespielt, als ich fortging oder alt wie ein Baum, sondern wahnsinnig tolle Lieder, die eigentlich so teilweise auch ein bisschen verschüttet sind. Wie habt ihr die Songs ausgewählt und wer hat sich dabei am meisten durchgesetzt?
Am meisten hat sich tatsächlich Manuel durchgesetzt. Also der ist ein absoluter Fan von Franz Bartsch und damit stimmt er überein mit meinem Keyboarder André Gensicke. Der ist genauso, der liebt die ganzen Franz Bartsch-Kompositionen. Man kennt die am meisten durch Veronika Fischer. Lift teilweise hat er auch Sachen komponiert. Die mögen seine Spielweise am Klavier. Das ist sehr soulig, es geht nicht über die ganze Tastatur. Er spielt alles sehr eng und das bewundern die beiden und sezieren das auch. Und ich glaube, Marek geht es ähnlich. Und die sind alle erpicht auf komplizierte Harmonien, wo ich sozusagen der Außenseiter bin. Also ich bin kein studierter Musiker, sondern ich habe mein Leben lang von meinen Kollegen gelernt, kann man sagen. Und liebe das auch, was da abläuft, aber dass man beispielsweise von Lacomi was reinnimmt, das war mehr meine Sache, um mal ein bisschen die Sachen aufzulockern. Aber ich gebe den anderen recht. Ich finde es gut, dass das alles durchweg einen Anspruch hat und nicht vordergründig auf Unterhaltung angelegt ist.
Ein breiten Publikum und vor allen Dingen auch nochmal der Jugend seid ihr ja auch als Schigore damals. Durch den Kinomusik-Doku-Film Flüstern und Schreien bekannt geworden, der ja 1988 gedreht wurde und den ich für die beste Musik-Doku der DDR halte. Der hat ja verschiedene Bands eine Zeit lang begleitet. Wie kam der Filmemacher Dieter Schumann auf euch?
Das war ein absoluter Zufall. Der hat uns irgendwo an der Ostsee gesehen. Da waren wir unterwegs, haben irgendwo gespielt und der hing an unseren Fersen, hatte diese Idee schon im Kopf und war die ganze Zeit mit dabei. Wir haben den allmählich vergessen, weil wir einen blitzartigen Erfolg hatten als absolute Neulinge, die noch nie vorher in anderen Bands gespielt haben. Der ist uns zu Kopf gestiegen sozusagen und dann haben wir uns angefangen zu streiten und haben eigentlich im Grunde genommen diese Filmcrew dann gar nicht mehr wahrgenommen. Da waren dann andere mehr dran, zum Beispiel im Feeling B. Die haben das erkannt, diese Situation, haben da sich auch stark in den Film eingebracht, was ich gut finde, was auch einen Großteil des Films ausmacht, dieser Witz von diesen Figuren, Aljoscha und den beiden Frührammsteinern. Das ist schon sehr gut.
Ja, das ist, ich glaube, da sind auch viele Leute überhaupt das erste Mal darauf aufmerksam geworden, dass es das auch gibt. Diese neue, andere Musik.
Ne? Ja, genau. Ja, ja.
Aber war der Film auch für euch genauso wichtig wie zum Beispiel für Sandro?
Ich finde den Film sehr gut. Also sagen wir mal, unsere Rolle finde ich eher ein bisschen peinlich, weil wir eben, wie gesagt, uns da öffentlich sozusagen getrennt haben. Ich gucke mich auch selber nicht so gerne an als jungen Typen mit meiner damaligen Eitelkeit, mit meiner Nervosität. mit meiner etwas Überambitioniertheit, da gucke ich manchmal wie auf einen Fremden, muss ich ehrlich sagen. Insofern schäme ich mich in bestimmten Momenten, wenn ich mir diesen Film angucke, aber ich mag den trotzdem, der ist toll. Das ist wirklich der beste Dokumentarfilm des Ostens.
Mhm. Genau, also wenn du es schon ansprichst, also es war ja ein bisschen chaotisch. Also erst ist der Gitarrist und die Toncrew ausgestiegen, das wurde gezeigt, schließlich wirst du dann rausgeschmissen und dann wird auch die Bandauflösung im Film bekannt gegeben. Habt ihr denn da während der Dreharbeiten mal daran gedacht, das alles hinzuschmeißen, also dass das Filmteam dabei ist?
Na, die waren uns ja mittlerweile sehr vertraut. Gerade dieser Dieter Schumann, da hatte ich freundschaftliche Gefühle dem gegenüber. Das war so. Es war für uns alles überraschend. Das war ja alles in einem. Ich meine, das wurde schon früher gedreht. Der Dieter Schumann kam dazu. Da hatten wir uns gerade gegründet. Also, der war, ich glaube, 96 war er dabei. Dann wurde 97 gedreht. 98 kam er raus.
80, ja, genau.
Alles 10 Jahre früher, meine ich, ja.
Ja.
Und nö.
Aber ich finde das interessant, weil aus meinem damaligen Erleben heraus war ja, ich meine, es war ja nicht so normal, wie das heute ist, dass ein Filmteam mal irgendwo dabei ist. Also das war ja wirklich exponiert, dass mal so ein Filmteam dabei war. Natürlich habt ihr Fernsehauftritte gehabt und so weiter, aber dass man so von einem Team begleitet wird, war doch eher eine große Ausnahme.
Naja, kurz davor hatte ich eine Lehre als Betonwerker, dann war ich bei der Armee 1,5 Jahre. Das war alles wie ein Rausch. Also überhaupt, dass wir plötzlich von einem Tag zum anderen von der Musik leben konnten und auch noch schlecht gespielt haben. Wir sahen einfach nur bunt aus und die Mädchen standen drauf und die sind dorthin gekommen. Unsere Vorbilder waren Rockhaus, die fanden wir wild und die sind aber noch mal 2 Jahre älter als wir. Ja, und auf einmal aus dem Nichts funktionierte das in den Städten. Also in Berlin, in Dresden, in Leipzig. Auf dem Dorf wurden wir gesteinigt und bespuckt und mit Biergläsern beworfen und das fanden die nicht gut. Wir waren glücklich. Wir waren nicht Blues und wir waren nicht Punk. Wir waren
Funk.
Funk, lustig und lebenslustig waren wir, weil unser Leben hingehauen hat. Das war für uns wie eine Explosion. Wir waren über Nacht eine Boyband, kann man sagen. Und, und dann kam es dann. Wir hatten auch ein Angebot schon von Amig, ob wir eine Platte machen können. Alles, das war einfach zu schnell, zu viel. Mhm. Und dann haben wir natürlich mitbekommen auf unseren Reisen, wie die Menschen ticken. Es gab diese Fluktuation von Menschen aus der DDR raus. Man hat das mitbekommen. Und ich habe mich dafür interessiert, es irgendwie wiederzuspiegeln. Ich dachte irgendwie, bildete mir ein, diese Aufgabe müsste ich übernehmen, habe ich ja jetzt wieder, sodass ich mich um politische Sachen irgendwie so, dass die mich angreifen irgendwie. Und die Band, die wollten halt Popmusik machen. Und da gab es zwischen uns absolute Kontroversen. Panko kam da hoch, das hat mir gefallen, diese Rockspektakel, Paul Panke und Hans im Glück, das fand ich irgendwie politisch, das fand ich intensiv, das waren meine Vorbilder.
Mhm.
Silly.
Ja, auf jeden Fall. Du beschreibst ja in einer Szene, also ich glaube, es war sogar die erste Szene von Chicorée, wie euer damaliges oder dein damaliges Konzept aussah, dass eben dieser Junge vom Land in die Stadt kommt, weil es ihm auf dem Land zu langweilig ist. Ne? Diese Geschichte.
Ja, das war so eine Sache, was die Band ankotzte. dass ich mir da irgendwelche so eine Geschichten ausdenken wollte. Also so wie Panko eben. Ich dachte irgendwie, ja, man muss irgendwie was sagen. Man muss irgendwie dieses Lektorat umgehen. Man muss da ein bisschen ankämpfen. Weil ich selber eben auch unglaublich gerne beispielsweise Silly, Werner Kamer gehört habe. Ich habe diese Platten geliebt hin und her und habe die Worte entschlüsselt. Und es gefiel mir. Ich war der Meinung, man muss, und man hat es ja auch gemerkt, die Leute wollten das. Die Leute wollten auf der Bühne etwas hören, was sie sonst im Radio, im Fernsehen nicht gehört haben. Und man hat ja diese Möglichkeit, durch diese unglaublichen vielen Podien, die da waren, so dass sogar Jazz und Punk eben leben konnten, absolute Randgenre, die konnten von der Musik leben, weil es so viele Auftrittsmöglichkeiten gab. Und da und die Leute haben, die wollten nicht Tralala und Glamour und die wollten auch nicht Funk, sondern die wollten eben Blues und die wollten eben eine Reflexion ihrer Unzufriedenheit.
Mhm. Du bist ja vorhin recht hart mit deinem Mitte-20-jährigen Ich ins Gericht gegangen. Ich meine, du sagst ja selber, die Mädels haben drauf gestanden. Warst du dir damals gar nicht deiner eigenen Attraktivität bewusst?
Na, ich habe schon gemerkt und es kam mir ganz entgegen, weil ich gar nicht so mutig bin, wie ich vielleicht manchmal gewirkt habe, sodass ich in eine Sonderposition kam. Also dass die Mädchen sich um einen beworben haben, das habe ich schon sehr genossen, dass man nicht selber da irgendwie hinterherrennen musste und auf Knien betteln und Kopfstand machen, sondern es war natürlich toll. Das ist ja auch zu Kopf gestiegen, dass man plötzlich so eine Beachtung gefunden hat, natürlich.
Mhm. Du hast schon gesagt, du warst inspiriert von Bands wie Panko und auch Silly zum Beispiel. Ihr habt aber auch so ein paar englische Zeilen mit reingeworfen in eure Texte. Hattet ihr damals damit Probleme mit der Zensur oder hatten die Zensur schon aufgegeben?
Die hatten das schon mehr oder weniger aufgegeben. Man musste zwar jeden Song, wenn man den aufnehmen wollte, wir haben einige beim Rundfunk aufgenommen, vorspielen in diesem Lektorat. Aber die Zeit rutschte, die Lawine war Mitte der 80er Jahre, war die losgetreten. Kein Jahr glich dem nächsten. Es wurde immer lockerer. Auch die Texte wurden immer stärker, gerade eben auch bei Silly und eben auch selbst bei City, die so eine wunderbare Platte gemacht haben, wo Titel drin waren wie Wand an Wand. Und es war einfach unglaublich. Da konnte man nicht mehr zurück. Man hat versucht, zu spät versucht, im Grunde genommen das Land zu öffnen. Und wir kannten auch gar nicht mehr die KGD, die uns irgendwie Konzerte besorgt haben. Wir hatten einen eigenen Managerin, die auch noch meine Freundin war, was auch noch dazu kam, was auch noch schlecht war für mich.
Sozusagen. Warum?
Naja, weil ich hatte dann auch so ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen wie der Bandenchef. Oder besser gesagt, ich war immer der Bandenchef, auch in der Schule. Ich hatte immer Leute um mich herum, hatte immer Ideen und mit denen zusammen haben wir Höhlen gebaut oder Exkursionen gemacht oder Reisen. Und ich habe mich auch in der Band so gefühlt und habe da vielleicht ein bisschen zu hart die Führung übernommen.
Mhm.
Mittlerweile sind wir wieder befreundet. Also Chicorée ist ja ganz interessant. Wir werden dieses Jahr eine Reunion machen. Es gibt eine Wiederbegehung mit dem Bassisten, mit dem Keyboarder. Der Keyboarder mittlerweile ein sehr erfolgreicher Produzent. Der Schlagzeuger und der Gitarrist leider nicht mehr am Start, dass sie auf die Bühne gehen können, meine ich. Ja, also wir sprechen darüber, was damals passiert ist. Und für mich ist es eine große Lehre gewesen. Also auch gerade, ich habe einen Jungen, der auch in meine Fußstapfen tritt. Wie das ist, wenn man so einen Applaus bekommt.
Das habe ich jetzt in der Recherche erst mitgekriegt. Dein einer Sohn hat 2022, glaube ich, ne, The Voice Kids gewonnen.
Ja, ja.
Und ist seitdem auch unterwegs.
Na, ist ein Popstar und oder war kurz. Also Millionen haben ihm zugeguckt und dann hat er nun, jetzt muss er die Landung üben. Wenn man also in so einem Alter so einen Zuspruch kriegt, das ist ja nicht gesund. Also man sieht es ja oft, auch gefallene Popstars, wie es denen geht, seelisch. Die müssen ja alle zum Psychotherapeuten. Weil das ist eben so. Und ich meine, ich selber habe es auch erlebt. Ich hatte abgehoben, obwohl ich denke, nicht ganz so blöd bin. Trotzdem passiert es eben. Ich bin mir auch dessen bewusst. Immer wenn was sehr schön ist, die Natur holt zurück, dann geht es ihm wieder ganz schlecht. Und wenn man so gewohnt ist, dass die Leute hingucken, für das, was man macht, ganz normal, was man sich selber ausdenkt, dann möchte man letzten Endes auch in der Küche, wenn man Teller abräumt, Applaus bekommen. Und man zieht es bis nach Hause und da habe ich so vor etwa 10, 11 Jahren mal zum ersten Mal in meinem Leben eine Lektion lernen müssen, dass mich jemand nicht mehr liebte. Ein Glück, dass es passiert ist. Ich glaube, das war die einzige Möglichkeit der Veränderung.
Dann bist du aber doch für deinen Sohn der perfekte Mentor. Ich meine, du hast ja auch alle Höhen und Tiefen erlebt.
Das muss man ganz vorsichtig angehen. Also da lässt er sich von mir am wenigsten sagen. Also ich versuche ihm das immer so zu zeigen, der könnte jetzt genauso wie ich in den Häusern auftreten, aber der will noch ein Popstar werden, der möchte das wieder zurück. So, dass Millionen sich etwas angucken. Aber das geht ja nur mit den entsprechenden Gewerken. Das geht ja nur, wenn man diese großen Firmen um sich herum hat. Und dann muss man das machen, was die wollen. Also da muss man sich entscheiden. Will man ein Transporteur werden für Leute, die Geld einfahren, oder will man das zu seinem Beruf machen und damit wirklich überleben? Das ist was völlig anderes.
Und eine Menge Glück gehört ja auch dazu, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und so weiter. Ne?
Das auch. Aber ich denke, ansonsten gehört einfach nur Stetigkeit dazu. Man muss die Leute sammeln und muss es als so einen Beruf betrachten, als wenn man Handwerker wäre. Dann hat man die Chance, damit zu überleben.
Und immer dranbleiben und immer weitermachen, auch wenn es manchmal vielleicht aussichtslos aussieht. Ne?
Hin und her, ja, na klar. Ich habe es geschafft, noch nie zum Arbeitsamt zu gehen, aber ich kenne viele sehr bekannte Leute, die das zwischendurch machen mussten. Ich habe es immer irgendwie geschafft, so ein bisschen so die Kurve zu kriegen, aber es war manchmal grenzwertig. Und jetzt zum Beispiel ist es gerade, du warst ja auch beim Konzert und wir haben auch sehr große Sachen gemacht. Jetzt ist es gerade wieder sehr schön.
Ja, kann ich nur noch mal unterstreichen. Du hast mit in dem Film dann auch noch mit André Gensige erstmal das Duo Die Zöllner gegründet. Quasi der Grundstein von der Band, die sich jetzt auch wieder reunited, wie man so schön sagt. Wie ging es dir, als du den Film damals wahrscheinlich zur Premiere, war dir wahrscheinlich eingeladen, das erste Mal gesehen hast?
Na, ich fand den Film gut, aber sagen wir mal, die Rolle, wie gesagt, gerade dieser allererste Auftritt, der festgehalten ist mit André Gensige, der war mir schon peinlich. Und das war natürlich auch...
Das war in so einem klitzekleinen Jugendclub, sowas gab es auch in Leipzig übrigens.
Das war im Palast der Republik, der Jugendclub im Palast der Republik. Und und das war die allererste Begegnung. Ich wollte halt weitermachen und das
war... Aber es war doch nicht schlimm.
Naja, das war so, ich hatte ja schon versucht, da irgendwie was zusammenzubasteln und mein jetziger Kompagnon, der immer noch dabei ist, der hat da dazu gemimt. Wir hatten seltsame Klamotten an und wollten da irgendwie was. Aber für mich ist es natürlich irre, dass der allererste Auftritt von uns festgehalten ist. Das war, das war Ende 87, Ende 87. Und dann ging es wieder Schlag auf Schlag, wieder totales Glück. John Bass hatte sich auch wegen des Filmes diesen Titel Käfer auf dem Blatt ausgesucht und wollte ein Konzert in Ostdeutschland geben und macht es immer so, dass sie sich aus dem Land, wo sie gastiert, immer einen Song aussucht. Die hat sich Käfer auf dem Blatt ausgesucht. Damit haben wir wieder sehr viel Öffentlichkeit bekommen bei den Veranstaltern, bei der FDJ. Das hat so die Runde gemacht und dadurch konnten wir im Vorprogramm von James Brown spielen. Und da haben wir dann sozusagen uns vom Duo zu einer Band aufgestockt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr verrückt.
Und dann kam ja gleich noch die nächste verrückte Sache im Juni 1988. Ich meine, wie war das bitte, als der Anruf kam, dass ihr im Vorprogramm bei dieser Friedenswoche der Berliner Jugend hieß es damals, ein Kulturfestival. Das war einen Monat bevor, ne, das ist ja am meisten bekannt, dieses Bruce Springsteen-Konzert war. Wart ihr ja Vorband von James Brown. Also das ist ja der Wahnsinn. Wie war das, als der Anruf kam, dass ihr da im Vorprogramm spielen dürft?
Naja, oder sollt? Das war, wie ich oft in meinem Leben schon erlebt habe, wie eine Mondlandung. Also manchmal sind Dinge zu viel, die kann man nicht so richtig in seinen Körper eintüten. Das war ein ganz großartiges Gefühl, zumal es ja auch so war, dass ich ein James Brown-Fan war.
Natürlich.
Und auch dann von dem Pressekonferenzen und alles sowas besucht habe, sehr, sehr lustige Erlebnisse habe ich da gehabt. Gemeinsam.
Erzähl.
Also James Brown hatte eine Pressekonferenz im Hotel Stadt Berlin und ich habe mich reingeschlichen, weil ich ja da auch mitgespielt habe, hatte ich da irgendwie so einen Ausweis, Toni Kral war auch da und wir beide waren hinter so einer verstaubten Palme und haben die Sache beobachtet. Also die Presse war da, ein langer Tisch, nur James Brown war nicht da. Und dann kam ein Manager von ihm und sagte irgendwie, dass James Brown erstmal eine Trockenhaube braucht für seine Frisur. und da bin ich, ich wollte den sehen. Ich habe gesagt, ich kann nicht helfen. Und Abini, meine damalige Frau, arbeitete im
Hotel. Sie war Friseurin.
Ja, die war Friseurin und zwar genau im Hotel Chapelle. Yeah. Also hatte sie ihre Lehre oder war, hatte schon ausgelernt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ich hin und habe die Trockenhaube besorgt.
Nein.
Dann kam er aber immer noch nicht. Und dann sagte dieser Manager, es war wie eine richtige amerikanische Show.
Ich habe gestern noch mal den Ausschnitt gesehen, also Wahnsinn.
Ja, ne? Und da jedenfalls sagte der, Herr Braun möchte zwei Frauen. Und das war natürlich der absolute Hammer. Und da kam Toni an und hat gesagt, da kann ich helfen. Toni Kral. Und der kannte, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, ich möchte es nicht nennen, was es genau ist. Es war von einer Modevereinigung, also sehr hübsche Frauen, die aber irgendwie als Eskortdamen auch in Leipzig, zur Leipziger Messe
gefahren sind
und offiziell.
Ich möchte aber bitte gleich betonen, ich habe auch zu DDR-Zeiten als Model gearbeitet, dass das nicht unweigerlich in beide Wege geht, bitte.
Aber jedenfalls wusste Toni das und der hat tatsächlich geschafft, da fuhren dann zwei sehr, sehr attraktive junge Frauen vor mit dem Taxi und wurden zum Fahrstuhl geleitet und hoch und alles sieht den Atem an, dann kamen die wieder runter. Toni und ich erstmal zu den Mädels wollten alles wissen, was Mr. Sex Machine da alles veranstaltet hat, verzaubert hat. Der kam aber gleich im nächsten Aufzug auch mit runter und die erzählten uns, die haben ihn gar nicht gesehen. Die haben jeder $50 bekommen und eine Flasche Sekt und dann konnten sie wieder abhauen. Also es war eine reine Show. Aber es war irre.
Er war ja damals auch schon ein bisschen, also wie gesagt, ich habe gestern, es gibt eine Dokumentation, die kann man bei YouTube sehen, über diese ganzen großen Stars da in dem Sommer 1988. Und wenn ich mir das anschaue, dann, ich meine, da war ja James Brown auch nicht mehr in bester Shape, sage ich jetzt mal.
Nee, ja. Der hat es nur noch angedeutet.
Genau, er hat ja sehr gelangweilt gesungen. So habe ich das mir gestern noch mal angeschaut.
Habe ich nicht so empfunden, dass er gelangweilt gesungen hat, aber der konnte natürlich seine ganzen Spagate da aus dem Stand auf der Bühne nicht mehr machen. Er deutete diese Bewegung an, die ja sensationell war mal von ihm, was ja später Michael Jackson übernommen hat und alles sowas. Also diese typischen Tanzschritte und Moonwalk-artigen Tänze, das hat er nur noch angedeutet. Aber die Show lief genauso ab. Er kam eben irgendwie 10 Minuten später und immer wieder wurde angekündigt, Mr. James Brown, James Brown. Das war ein Theater, wofür der Osten nicht gemacht wurde. Das ist eine amerikanische Show.
Das war quasi Hollywood.
Ja, ich fand es großartig. Mhm. Ich kannte es auch. Aber die Leute haben im Gegensatz zu Joe Cocker oder Bruce Springsteen scharenweise dann den Platz verlassen, weil da der Mann da mit dem grünen Silber, mit dem grünen Metallic-Anzug und der Tanzmöhre, das war einfach zu schräg für das Land, wo die Leute in grün, blau
oder grau.
Braun durch die Gegend gelaufen sind. Das war einfach eine Nummer zu fett. Aber für mich natürlich mein großes Vorbild, weil wir als Chicorée ja auch in diese knallige Richtung gingen und diesen Spaß habe ich persönlich verstanden. Und ich finde, dass der natürlich auch nicht mehr so gesungen, aber er hat gegroovt wie verrückt. Also dieses Staccato-Gesänge, die er darüber bringt und wie er die Band dirigiert hat, war schon immer noch großartig. Mhm. In meinen Augen, in meinen Ohren.
Und wie viel Stasi war an dem Abend da?
Ich habe mir darüber nie noch Gedanken gemacht, wie es mit der Stasi war. Ich hatte keine Angst. Ich war immer ein bisschen großfressig. Ich habe eigenartige Sachen erlebt, wo ich schon zu DDR-Zeiten wusste, dass jemand bei der Stasi war. Beispielsweise Rainer Börner, der das mit organisiert hat bei der FDJ, ein großer Förderer von uns, der auch immer darauf gedrungen hat, ja, wir müssen intensivere Texte machen und so weiter. Der hat mir schon zu DDR-Zeiten gesagt, weil ich gefragt habe, warum können wir denn nicht in West-Berlin spielen? Wir hatten ganz viele Angebote bekommen Und der hat gesagt, na, bei euch waren drei noch nicht bei der Armee. Ich bin auch nicht nur euer Förderer, der euch Geld irgendwie besorgt, dass ihr irgendwie was bekommt. Ich bin auch euer Aufpasser. Da habe ich gesagt, bist du bei der Stasi? Da hat er gesagt, ja. Das hat mich sehr erschreckt.
So ehrlich.
Das hat mich, na, der hat auch nach der Wende, der war dann in der PDS, der hat, also er hat gesagt, ja, ich war bei der Stasi und ist rausgeflogen da, aber der war der Einzige. Aber sowas gab es ja auch. Mhm. Und außerdem war der für mich, es war für mich befremdlich, als er mir das gesagt hat, ich habe mich erschrocken. Ich war mit dem befreundet, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was habe ich vielleicht abgewichst über meine Kollegen bei ihm und das trägt er vielleicht weiter, das glaube ich nicht. Aber es gab ja sowas. Also ich verstehe das auch manchmal nicht, dass man das so undifferenziert, auch wenn man aus dem Osten kommt, behandelt. Weil ich habe ja zum Beispiel auch, André Herzberg hat mir einen Einblick gegeben in die Akte von Jürgen Ehle. Also, wenn ich das gelesen hätte, da hat mir Jürgen Ehle eher leid getan, wie der immer wieder den André verteidigt hat. Der hat sich da sozusagen politisch für die Band eingesetzt. Aber dass man da irgendwie von irgendwelchen Berichten oder Denunziationen oder sowas, konnte ich nichts entdecken. Mhm. Ich hätte das noch nicht mal öffentlich gemacht in dem Falle. Es gibt Sachen, wo man irritiert ist. Beispielsweise so einen klugen Gundermann. Da wundert man sich, nanu, warum hat denn der das nicht sagen können, dass der da mal früher dabei war.
Und das ist aber das Perfide an dem System, weil ich meine, wenn sie dich da einmal in der Zange gehabt haben, es war ja kaum möglich, Nein zu sagen.
Keine Ahnung, doch, das war schon möglich, Nein zu sagen. Ich habe ja sowas erlebt selber bei der Armee oder sonst was. Wenn man sich vorstellen könnte, vielleicht für die Polizei, für die staatlichen Organe zu arbeiten, da habe ich gedacht, nein, dann war gut. Und also das habe ich irgendwie, außerdem liegt mir das Herz auf der Zunge, ich könnte niemals so ein doppelbödiges Leben führen. Das ist eine Sache des Charakters auch, ganz einfach. Aber ich nehme das trotzdem nicht jeden übel. Ich kann nicht sagen, einer war bei der Stasi, dann würde ich schon wissen, was hat er da gemacht? War ein kleiner, doofer Anscheißer, der sich sozusagen aus seiner Dummheit erhoben hat, oder war das einfach nur ein ängstlicher Mensch? Manche waren im Knast und kamen dadurch eher raus. Manche waren im Kinderheim. Ich habe einen erlebt, also ein Techniker wurde bei uns eingeschleust, schon bei Chicorée, der hat mit aufgebaut und immer und immer und immer hat sich dann plötzlich die Haare gefärbt, hat sich wie wir Rasiercreme in die Haare gemacht, hatte Ohrringe sich reingeklebt. Auf einmal kamen Leute an bei unserem Manager und fragten, wo ist der? Der war nicht da. Da haben die gesagt, der arbeitet beim Wachregiment Felix Jaschinski und der ist desertiert. Der wohnt jetzt in Erfurt. Ich kenne ihn immer noch, ich bin ihm wieder begegnet. Der hat mir erzählt, dass er im Kinderheim groß geworden ist, dass sie auf ihn von Anfang an eingewirkt haben in irgendeiner Art und Weise, dass das sozusagen seine lieben Eltern waren, Ersatzeltern waren, die ihn dort reingeführt haben. Und der hat dann andere Menschen kennengelernt. Wir haben dem was zum Geburtstag geschenkt. Der hat alles umsonst gemacht. Der hat sich in uns verliebt. Und dann war das Märchen aus.
Ja, solche Geschichten finde ich, deswegen mache ich auch unter anderem den Podcast, die darf man nicht vergessen und die darf man auch nicht verklären.
Nee, das ist eigenartig. Ich meine, so ein Sicherheitsapparat gibt es natürlich in jedem Land. Nur in diesem geschlossenen Inselstaat war es natürlich bedrohlich oder konnte bedrohlich werden. Woanders, dieses kleine Denunziantentum, diese Möglichkeit von einfachen Leuten sich zu erhöhen, ist das Problem. Ansonsten, ja, also wenn ich jetzt nach Israel fahre, da ist jedes Mal irgendeiner bei, den ich noch nie gesehen habe vorher. Irgendein freundlicher Mensch, mit dem man sich dann anfreundet. Es ist mir klar, dass der beim BND arbeitet. Mhm. Aber darüber lache ich. Mhm. Was soll man machen? Ich meine, ich habe keine Knarre. Ich nehme gemäßigt Rauschgift. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Also ich hab irgendwie nichts zu verbergen. Und wenn es eben nicht schmeckt, ne, ich
Deine damalige Freundin bzw. Frau Abini war ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast. Und sie hat ja auch die Geschichte erzählt von diesem rassistischen Übergriff in der Straßenbahn damals, von diesem Polizisten, der euch beide ja für eine Nacht ins Gefängnis gebracht hat. da hast du ja auch aufbegehrt. Also das, ich glaube, die meisten Menschen hätten das hingenommen, hätten da klein beigegeben und hätten gesagt, ja komm, der hat es zwar gesagt, aber lassen wir. Also warum war das keine Option für dich?
Na, das war schon schlimm für mich. Also sowas hatte ich vorher nicht erlebt. Also sagen wir mal so eine Ohnmacht, dass mich da einfach jemand wegnimmt. Das hatte ich vorher noch nicht erlebt. Das hat mich schon zweifeln lassen. Es war aber so kurz vor dem ganzen Mauerfall. Ich habe noch mehrfach solche Sachen dann erlebt. Naja, da hatte ich eine Anzeige wegen Körperverletzung, weil ich meiner Frau beigestanden habe, musste ich was bezahlen. Das fand ich schon erstmal unmöglich. Da habe ich nochmal sowas erlebt. Dann von irgendeinem Heini, der da irgendwie auch auf uns angesetzt war irgendwie. Den wir als Band verprügelt haben dann. Da kam es zur Anzeige für die ganze Band und dann kam die Maueröffnung und hat keiner mehr drüber gesprochen.
Hm. Verrückt. Hast du denn da mal nachgeforscht? Also eine Akte gab es ja wahrscheinlich. Hat dich das interessiert?
Mich hat es interessiert, aber die haben mir gesagt, danach habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Sie sind so oft umgezogen, es muss erstmal alles irgendwie zusammengefasst werden. Irgendwie. Mhm. Ich denke, dass es eine Akte gibt, alleine schon wegen Abini, weil die ja nun einen nigerianischen Vater hat, wird es so sein, sicherlich.
Ja, und durch diese Sachen, ne? Wenn ihr da im Gefängnis wart, das würde ja wahrscheinlich ja, dann so ein...
Ich habe irgendwie kein Interesse, weil ich habe irgendwie persönlich nicht irgendwo leiden müssen. Ich habe nichts Schlimmes erlebt. Und bei den Leuten, wo mir das so vorkam, die habe ich gefragt und da habe ich teilweise auch recht gehabt. Dann habe ich die irgendwann mal aufgesucht. Auch ein Texter, der für uns manchmal was Texte angeboten hat, gesagt, warst du bei der Stasi? Ja, war er leider auch, und dann habe ich den nicht mehr gesehen. Dann hat er sich selber zurückgezogen aus Scham oder wie auch immer. Der war auch immer bei uns. Also ich denke mal, wir hatten, weil wir uns ja wirklich aus einer Schülerband entwickelt haben, war bei uns wahrscheinlich keiner bei der Stasi, nehme ich jetzt mal an. Und dann wurde eben von außen immer versucht, da die Kontrolle zu haben. Und es wurde ja bei vielen Bands so erzählt, dass da immer irgendeiner war, immer ja,
Techniker
da.
Oder
Techniker genau. Oder sonst was.
Ja. Ja. Also du hast es dann gelassen?
Ich habe es gelassen. Ich habe zum letzten Mal irgendwie vor 5, 6 Jahren, da habe ich mal einen Journalisten kennengelernt, der gesagt hat, ich kann das alles besorgen.
Da hab ich gesagt, ja, Journalisten, bei denen geht es schneller. Ja,
ja hat er auch gesagt, aber irgendwie habe ich den dann nicht mehr gesehen. Also ich habe es bis jetzt... Vielleicht, so ein bisschen Spannung ist natürlich, was ist denn da?
Naja, also vielleicht gibt es ja doch noch Verräter in deinem Umfeld, die du nicht kennst.
Naja, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich meine, ich habe mich privilegiert gefühlt. Ich meine, dazu kommt es noch, dass ich aus einem Elternhaus komme, meine Eltern sind bloß 20 Jahre älter als ich. Und mein Vater, er war auch so ein überzeugter, echter Herzenshumanist. Und dessen Vater wiederum, der kam aus Stalingrad zurück irgendwann, der lebte zu Hause mit einem Monster, mein Vater, und der ist mit 14, ist er Straßenbauer geworden, aus der 8. Klasse raus, ist nach Halle und hat eben dort auch Ersatzeltern gefunden und glaubte auf eine romantische Art und Weise, dass das richtige System wäre. Der hat mich nie eingeschränkt, dass ich nicht Westfernsehen gucken durfte, wenn in der Schule so eine ultra anstrengende Person irgendwie mich zurechtweisen wollte, weil ich irgendwie was über einen Westfilm oder Kaugummibilder oder sowas hatte, dann war der vor Ort und hat gesagt, auch ein sehr männlicher Typ, okay, mein Vater, und der hat dann immer hat dann rumgeschrien und hat dann gesagt, also so können Sie, das ist hier, so kommen wir nicht weiter hier. Also hatte auch keine großen Positionen. Der war ja weiterhin mehr wie ein Bauarbeiter, ein Bauleiter dann. Aber der...
Er hat aber, ist für euch eingestanden.
Absolut. Mhm. Und ich habe dann auch, der hat sehr, ist er eingestanden, und sagt, Dirk, geh nicht zu den Grenztruppen, da muss man vielleicht schießen. Die haben mich also geschützt. Ich habe gleich gesagt bei der Musterung, nein, das mache ich nicht. Und so bin dann so eine Art Bausoldat geworden.
Zivildienst gab es ja in der DDR nicht.
Nee, und ich wollte sogar, als dann diese ganze Glasnost-Perestroika-Geschichte aufkam, dachte ich selber, ich will in die Partei eintreten, weil ich dachte, jetzt geht's weiter, jetzt malen wir uns eine neue Welt. Und mein Vater und Toni Kral, der für mich damals auch so eine Art Mentor war, haben gesagt, mach das nicht. Also die haben mich dann wieder davor bewahrt. Das ist Quatsch, du kannst da nichts machen. Du bist dann mehr so eine Art Soldat, wenn du da reingehst. Und als Künstler sowieso sollte man sowas nicht machen. Also die haben mich bewahrt vor den Idiotien.
Mhm. Du bist ja in Berlin-Karlshorst aufgewachsen.
Ja.
Was würdest du sagen, was war so das prägendste Ereignis in deiner frühen Jugend?
Na, es war ein Garnisonsort, Karlshorst. Da lebten die ganzen Russen. Da war die größte Panzerdivision außerhalb der Sowjetunion. Das war in so einer Enklave zwischen dem Tierpark Berlin und dem Biesdorfer See. Und da waren lauter Gleise. Das hat mich ein bisschen geprägt. Also sagen wir mal auch nachhaltig. Ich meine, man muss sich mal überlegen, da war ja der Krieg gerade mal 20 Jahre vorbei, als ich da meine Kindheit verbracht habe. Da waren die Russen, die waren noch unglaublich seelisch zerstört. Wenn man da irgendwie auf dem Spielplatz war mit den Russenkindern zusammen, da fiel unglaublich schnell das Wort Faschist. Und
habt ihr mit denen gespielt? Das war also in Leipzig war das immer so, nee, da geht man nicht hin.
Und nee, war schwierig. Aber da war das Kapitulationsmuseum, also da, wo die deutsche Kapitulation unterschrieben wurde, dort hat man diese ganzen schlimmen Sachen gesehen. Also so diese Filme auch aus den KZs und alles sowas, was mich als Kind absolut geprägt hat und bis heute geprägt hat, möchte ich mal sagen. Ja, wir konnten nicht mit denen richtig spielen. Wir haben mit dem Krieg gespielt. Die kamen an und wollten gegen die Faschisten kämpfen und kamen mit Knüppeln und wir haben uns gegenseitig dort verprügelt. Also das war schon interessant. Trotzdem haben wir die Leute teilweise kennengelernt, aber meistens nur Offiziere. Die Soldaten waren weggesperrt wie Gefangene in diesen Kasernen, die uns manchmal eine Zigarette rübergeschmissen haben über den Zaun. Aber wie Tiere sahen die teilweise aus, vor Dreck starrend. Ängstlich, wenn die überhaupt außerhalb der Kaserne zu sehen waren, dann als Kofferträger von den Offizieren. Mhm. Die Offiziere hat man kennengelernt. Ich selber habe bei der Armee eine Russin kennengelernt, also eine Tochter einer Russin, und kam in diese ganze russische Enklave in Strausberg dann rein, wo ich da bei diesem Bausoldaten mehr oder weniger war und habe da viele russische Menschen kennengelernt. Die starken Frauen, die idiotischen Männer, die alle irgendwie Militär waren, die haben immer viel gesoffen, immer die Frauen haben alles gemacht, die haben die schweren Arbeiten gemacht, die haben auch den Ton angegeben. Die Männer kamen mir vor wie diese männlichen Bienen, die irgendwie die sind nur zur Bestäubung wichtig, ansonsten sind die irgendwie sinnlos. Dann haben sie ihre Gedichte vorgelesen, die sie selber geschrieben, konnten auch alle Gitarre spielen, haben da ihre Lieder gesungen von der Heimat, von der Mutter und haben geweint dabei mit Bärten und so kindliche Männer, trotzdem liebenswert irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie schräg.
Du hast mal gesagt, du hattest nicht viel Struktur in deiner Kindheit, was hast du damit gemeint?
Na, meine Eltern waren noch zu jung. Meine Mutter war auch ein sehr empfindsamer Mensch. Ich habe meine Kindheit mehr außerhalb der Wohnung verbracht. Also gespielt, vor allen Dingen auf dem Tierparkgelände. Mussten wir über so ein paar Gleise rüber und dann waren wir schon im Tierpark. Und das war wunderbar. Da waren so auch so alte, wahrscheinlich früher so Datschen, überall waren Fliederbüsche und so. Das war sehr schön. Und meine Eltern hat es, glaube ich, nicht interessiert, was ich da in der Schule mache. Ich möchte nicht sagen, dass ich die nicht interessiert habe. Also meine Mutter hat mich gepflegt, wenn ich krank war, und hat mir Tee gemacht und jeden Morgen Frühstück. Aber die hat es überhaupt nicht interessiert, was ich ansonsten in der Schule mache. Die waren mit sich selbst beschäftigt. Als ich geboren wurde, haben die noch studiert. Und dann war ich bei meiner Oma erstmal die ersten 2-3 Jahre. Dann wurde mein Bruder geboren. Da waren sie dann mehr dran. Und ich hatte da eine gute Bande da in Karlshorst, so von Jungs, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich bin bis heute strukturlos. Also sagen wir mal leider. Also ein bisschen, ja, was auch nicht so leicht ist. Die Kinder nehme ich auch nicht ganz so ernst, meine eigenen. Also weil ich eben keine Systeme gelernt habe durch diesen unsteten Beruf, der natürlich wunderbar ist und auch Freiheit verspricht. Und ich kann mir auch keinen besseren Beruf vorstellen, aber mir fehlt tatsächlich immer noch nach wie vor jede Ordnung. Außer, als ich vor 10 Jahren einen Führerschein gemacht habe. Da bin ich erst mal 4 Jahre überall gegengefahren. Und das hat mich so ein bisschen diszipliniert, dass ich mich an Regeln halten muss. Zum Anfang konnte ich es gar nicht fassen, dass ich immer stehen bleiben muss. Und das hat mich fast beleidigt. Aber mittlerweile hätte ich mal früher einen Führerschein gemacht. Ja, dann hätte ich ein bisschen mehr durchgesehen.
Kannst du dich noch daran erinnern, was deine Träume als Kind und Jugendlicher vom Erwachsensein war?
Ich habe mich schon immer sehr für Musik interessiert. Also nicht für Fußball, nicht für Technik. Ich habe bloß nie daran gedacht, dass man das wirklich mal machen kann. Meine große Liebe war der Glamrock. So mit ab 11, 12, vor allen Dingen die Band Sweet. Die habe ich vergöttert. Und habe mir Sperrholzgitarren gebaut und habe vom Spiegel gepostet und wollte Gitarrist werden und fand das toll mit den langen Haaren, mit dem Schminken, diese Androgyne, was ja eben auch in der DDR gar nicht so da war. Das war eben alles eben so grün, braun, blau, ja. Und mir gefiel das Farbige schon immer, das Bunte. Das dringt mir ins Herz ein und macht mich hell.
Das stimmt übrigens. Also ich habe gestern noch so ein Bandfoto gesehen von Chicorée von den Anfangszeiten. Da würde man nicht denken, ihr seid eine Funkband, da würde man denken, ihr seid eine Glamrock-Band von der Optik.
Kann mag sein, so ab, natürlich, spielt natürlich mit rein. Ja. Glamrock hat mir immer gefallen, auch diese stampfenden Rhythmen und sowas, das habe ich dann transportiert, oder eine Mischung, sagen wir mal so, das gefiel mir. Meine Mutter hat parallel nur Black Music gehört, also nur, die hatte tatsächlich eine James Brown-Platte, eine Temptation-Platte und eine Otis Redding-Platte. Das habe ich in Dauerschleife.
Und das in der DDR, das war ja gar nicht zu haben.
Naja, da weiß ich nicht, wo sie die her hat. Muss ich sie mal fragen, wo sie sie überhaupt her hat.
Ja, für viel Geld gab es ja natürlich auch gewisse Schwarzmärkte und so weiter, ne? Also,
ja.
Oder aus Ungarn.
Wahrscheinlich, ja. Oder eine entfernte Westverwandtschaft, vielleicht weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie das gehabt und das hat sich bei mir eingebrannt. Zum Anfang fand ich die Musik ganz seltsam. Am seltsamsten fand ich meine Mutter, wie die sich danach bewegt hat. Das fand ich absolut unmütterlich. Mit solchen verbogenen Tänzen und sowas, die im Wohnzimmer abgesehen, das wollte ich gar nicht sehen. Das war mir... Ich wollte eine Mutter mit einer Kittelschürze, mit einem großen Busen, wo ich meinen Kopf ranlegen kann, aber doch nicht so was Verrücktes. Plateauschuhe hatte sie auch an. Damit war sie immer einen halben Kopf größer als andere Mütter. Bei diesen Elternabenden und so, das war mir immer peinlich. Heute finde ich das schön, dass meine Mutter so ist. Aber damals als Kind will man das nicht.
Da will man normal sein.
Muttertier will man haben und die muss, ja, die darf nicht herausstechen, das ist peinlich.
Wie war deine Schulzeit? Warst du gerne in der Schule?
Ich hatte eine sehr schöne Klasse. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Klasse. Das Lernen oder die Schule oder besser gesagt diese Autorität fiel mir schwer. Ich war, wenn ein Lehrer wirklich ein Lehrer war, sehr nett, dann war ich gut, in Deutsch beispielsweise. Wenn aber einer anfing, so autoritär zu sein, da habe ich dich dicht gemacht. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich überhaupt Musik gemacht habe. Ich hab immer ein Problem mit diesem Marschieren, mit diesem irgendwo einsortiert zu werden. Da rebelliert irgendwas in mir. Ich kann pünktlich sein, durchaus, alles sowas, aber ich kann nicht...
Ich kann nicht bestätigen.
Ich war heute pünktlich. Ja. Aber ja, das ist bei mir sehr komisch, dass ich liebe es auch an der Musik, dass ich mir Leute selber aussuchen kann, mit denen ich zusammen meine Zeit verbringe. Und in der Schule hatte ich diesen Zustand durch Zufall. Ich hatte eine sehr gute Klasse. Wir haben uns alle untereinander gut verstanden. Wir waren wie so eine Bande. Und habe aber danach gemerkt bei der Lehre, oder auch bei der Armee, dass es nicht selbstverständlich ist. Also da war ich dann auf einmal war ich mal der Außenseiter, was in der Schule nicht war.
Genau, das würde mich auch mal interessieren. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, du hast eine Ausbildung zum Betonwerker absolviert, habe ich gelesen. Also hast du es auch durchgehalten, abgeschlossen?
Ich war bester Lehrling. Also ich wollte Theatertischler werden und da gab es eben zwei Planstellen, wie es eben in der DDR war, dass man nur so viele Menschen ausgebildet hat in einem Beruf, wie auch tatsächlich gebraucht wurden. Das habe ich natürlich nicht bekommen, eine von diesen beiden Sachen. Ich habe gerne gemalt. Ich dachte irgendwie so, ja, toll, so welche Kulissen bauen, malen, schnitzen. Und und dann habe ich genommen, was übrig blieb. Und das war Betonwerker. Da war ich wirklich mit Menschen zusammen, die ich vorher nicht kannte. Und eigentlich habe ich nur zum Lehrer nicht Arschloch gesagt. Und das hat so ungefähr, also wenn ich es mal übertreibe, und wurde bester Lehrling, bin 1980 nach Moskau gefahren als bester Lehrling. Habe ich verschiedene Leute kennengelernt aus anderen Klassen. Ja.
Aber was hast du jetzt genau gebaut?
Was habe ich gebaut? Ich habe irgendwelche Stähle mit Draht zusammengebaut. Dann wurde eine riesige Form eingeölt. Dann wurde diese Stähle drin, dann wurde Beton reingekippt. Und dann
für einen Hausbau oder sowas?
Ja? Für den Wohnungsbau. Mhm. Also riesen Betonteile im Betonwerk Grünau. Und gleich in der Lehre mit drei Schichten. Also da musste ich teilweise früh um 3:30 aufstehen. Da habe ich geheult. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann irgendwie da von Karlshorst nach Grünau und dann irgendwo, manchmal fuhr die Straßenbahn nicht dahin gelaufen, dann musste
also
man...
Also quasi das war ja schon eine Art Fließband.
Kann man sagen. Man musste früh um 6 dann mit so einem Arbeitsanzug da so sein und dann hat man da mit so einer Art Tapezierbürsten das Altöl in diese Form rein. Die Klamotten troffen vor Öl, die Poren waren verstopft. Noch heute, wenn ich Beton rieche, trocknen meine Hände sofort aus. Also es war für mich ein absolutes Drama, muss ich wirklich sagen. Also danach.
Aber du warst trotzdem gut darin.
Nein, was heißt gut? Ich habe das durchgezogen. Ich habe so eine Art, ich mache irgendwie alles richtig. Also nicht richtig, ich mache alles sehr intensiv. Wenn ich das mache, mache ich das irgendwie so. Und das habe ich durchgezogen, ganz einfach. Und dann habe ich 3-4 Monate gearbeitet, weil ich wusste, dass ich dann zur Armee musste, schon mit 19. Und dann war das vorbei. Hatte mich beworben für ein Studium, Hochbau. Gar nicht weit von hier entfernt, gab es so eine Fachhochschule. Da, bei der Armee wusste ich schon, dass ich das niemals machen werde, weil ich dort angefangen habe, Musik zu machen. Weil ich dann zum ersten Mal diese ganzen Titel gehört habe von Rockhaus, Silly, Panko, die ich gut fand und andere fand ich total beschissen und dachte ich, das kann ich auch. Und dann habe ich statt Schwibbögen mit der Laubsäge zu schnitzen im letzten halben Jahr, was da alle gemacht haben, um die Zeit totzuschlagen, habe ich angefangen, Gitarre zu üben und mir die Lieder anzuhören und habe angefangen, Texte zu schreiben. Und da ist es geboren, dass ich dann Musiker werden wollte, dass ich sage, das möchte ich mal machen, ich möchte es schaffen, irgendwann mal das als meinen Beruf zu machen, davon zu leben. Und das dauerte nur irgendwie 1,5 Jahre, dann war das so. Das war natürlich auch berauschend. Und ja, dann war ich auch mal ganz kurz in dieser Fachschule und habe mir das angehört, was die da so erzählen. Ich bin auch am ersten Tag wieder abgehauen und habe gesagt, ach nee, das mache ich nicht. Habe ich versucht, Postbote zu werden. Irgendwas musste man ja machen. Hat man in der DDR auch nicht bekommen, weil man, wenn man eine Lehre hatte, war man überqualifiziert. Dann durfte man nicht einfach irgendeinen Beruf machen, den jeder kann. Man sollte also sozusagen das, was man gelernt hat, auch irgendwo ausüben. Ja, aber dann habe ich mir irgendwelche kleinen Hilfsjobs gesucht und habe mich da irgendwie durchgemogelt und dann dauerte es nicht lange, dann konnte ich davon überleben, von der Musik.
Also für dich war die NVA, da kam also auch die Musik zum Tragen. Für viele war das ja eine traumatische Zeit. Ist es dir auch so gegangen oder war die Zeit okay?
Na, ich war, wie gesagt, in einer Art Bautrupp. Wir haben eigentlich nichts anderes gemacht als Gräben gegraben für irgendeine interne Telefonleitung der Offiziere, wahrscheinlich dort in Strausberg. Da waren dann so riesen Kabel, arms dick mit lauter bunten Käbelchen drin. Das haben dann andere Leute verlötet. Ich habe immer nur Gräben gebuttelt. Und das waren vielleicht bloß insgesamt 50 Menschen, die dort waren. Also da hielten sich die üblichen Spiele in Grenzen. Wir wurden natürlich auch versucht, sagen wir mal ein bisschen, wollten erniedrigt werden. Ich hatte das große Glück, dass ich körperlich ganz gut in Gange war und keine großen, gewaltigen Riesen da waren, weil es herrschte ja wirklich die körperliche Gewalt bei der Armee. Die haben weggeguckt, die Offiziere, und die haben sich in den unterschiedlichen Diensthalbjahren selber erzogen. Die Chefs waren die kurz vor der Entlassung standen. Und die Neuen waren die Spruze, die mussten die ganzen Dienerarbeiten machen. Mhm. Aber, und da spielte Gewalt eine Rolle. Und auch, sagen wir mal, so, dass man keinen Urlaub bekam und sowas. Das ist mir passiert. Also ich war im ersten halben Jahr nicht einmal draußen, weil ich rebelliert habe. Aber es war glücklicherweise keiner da, der mich verprügeln konnte. Glückssache. Mhm. Und so bin ich da irgendwie durchgekommen. Und ich fand die Armeezeit weniger traumatisch als die Lehre.
Okay. Und wann war der Punkt, was würdest du sagen, wo du von deiner Kunst, von deiner Musik leben konntest?
Das war dann, ich wurde entlassen, ich muss mal ganz kurz überlegen, 83 glaube ich, und ab 85 habe ich von der Musik gelebt. Denn wir hatten den ersten Auftritt im Januar 85, also jetzt vor 40 Jahren, in einem Jugendclub in Friedrichsfelde. Friedrichsfelde Ost hieß das. Ein kleiner Jugendclub. Wir hatten schon geprobt wie die Irren. Immer in Biesdorf, im Kinderzimmer unseres Schlagzeugers, der Jüngste war von uns, der also noch in die 10. Klasse ging. Und da waren immer die ganzen Mädchen aus seiner Klasse schon dabei, waren immer bei unseren Proben da und haben uns sozusagen als Musen angetrieben. Wir hatten also einen Fanclub, bevor wir aufgetreten sind. Und überall haben wir angegeben. Wir haben uns stark geschminkt eben die ganze Zeit. Dann waren wir immer überall, wo Bands gespielt haben, und haben erzählt, wir sind auch eine Band. Und da hat jemand gelacht, der hieß Atta, das war ein Gitarrist einer Band, Triolog. Die waren ganz bekannt so in Berlin.
Irgendwie sagt mir das was, ja.
Auf jeden Fall hatten die einen neuen Drummer und haben gesagt, na, dann spielt doch bei uns mal als Vorband und dann könnt ihr mal zeigen. Und haben so gelacht, ja, natürlich machen wir. Oh, wir haben es geprobt, und die Mädchen aus der Klasse von unserem Schlagzeuger, die haben Transparente gemalt, Chicory, die Welt bebt. Und dann sind wir dort eingeritten mit unserem ganzen Fanclub. Ich meine, das übliche Ding, diese Band dort wollte spielen, da saßen ein paar gelangweilte Biertrinker irgendwo in der Ecke oder was man getrunken hat, Aprikobrandy mit Cola und so.
Kirschcola.
Ja, so ein Zeugs.
Ganz schlimm.
Ja, und dann sind wir eingeritten und haben unsere halbe Stunde gespielt, völlig durchchoreografiert, über Tische gesprungen und die Mädchen haben geschrien, als wenn die Beatles auftreten. Transparente wurden hochgehalten und dann hatten wir auch Techniker schon. Mein Bruder, der zum Anfang auch mitmachen wollte in der Band, die haben Ofenrohren und Autoscheinwerfern, alles haben wir mitgebracht, Licht. Wir haben da gespielt, die Band nach uns konnte nicht mehr auftreten. Also besser gesagt, das war grotesk. Und bei diesem ersten Konzert, diesem allerersten Konzert, war gleich einer, der uns gemanagt hat, dann über mehrere Jahre, ein ganz verrückter Kerl. Der hieß Andreas Stegemann. Ein Einbein, ja, der sich ein Bein weggesprengt hatte, der aber völlig verrückt war. Und der hat damals von Harry Jeske, von den Pudis, irgendeine Anlage gekauft und hat die uns zur Verfügung gestellt. Wir haben immer zwischen 10 und 30 DDR-Mark bekommen pro Auftritt.
Haben, so wenig.
Ja, aber wir sind aber bis 20 Mal im Monat dann aufgetreten. Und ich meine, 20 mal 20 im Durchschnitt, das ist, naja, von 400 DDR-Mark, damit konnte man gut leben. Ja. Und ja, das ging dann los, wie irre.
Die Frage ist halt, wie viel hat der Manager behalten?
Der hat gesagt, ich habe die Anlage kaufen müssen. Der hat also, was hat man da bekommen? Kann sein, dass wir als Amateurband vielleicht 400-500 Euro DDR-Mark vielleicht bekommen haben. Also dann hat der 70-80% behalten, ja.
Als Model hat, also Mannequin hieß das ja damals, habe ich, glaube ich, so mit 80 Mark angefangen und dann waren es 120.
Das ist ein Haufen.
Ja, das war ganz gut. Und ich hatte ja auch einen Job noch. Also ich hatte ja eine Hotelausbildung und habe das dann immer so im Urlaub gemacht. Also habe mir Urlaub genommen für die Tourneen. Aber bei mir war es ja nur noch dieses eine Jahr. Ne? Also,
wie hießen dein...
Die hießen Modecocktail aus Leipzig.
Ich glaube, kenne ich, ja. Mhm.
Das war so ein Ehepaar, die das gemacht haben. Die haben mich damals, 1989 war ja die allererste Misswahl in Leipzig.
Ja. Hast du gewonnen?
Nee, ich habe nicht gewonnen, aber ich war im Finale und dieses Ehepaar war in der Jury und die haben mich als Einzige für die Modenschau-Gruppe entdeckt.
Ach, so schön.
Das war eigentlich auch genau der Grund, warum ich überhaupt an der Misswahl teilgenommen habe. Ich fand, Misswahlen kannte man ja aus dem Westen und dachte ich auch so, ja, was soll das jetzt hier, Schönheitskönigin? Und ich fand die, ehrlich gesagt, in meiner Naivität, die Frauen da, die im Westen da gewonnen hatten, die fand ich jetzt nicht interessant. Mhm. Also da habe ich mich jetzt irgendwie anders gesehen. Ne, so. Also ich fand die ja nicht cool, die Frauen, die da im Westen einen Schönheitswettbewerb gewonnen haben. Für mich war das wirklich Mittel zum Zweck. Ich wollte da gesehen werden und hatte gehofft, dass ich dann eben da irgendwie mit Modeln weiterkomme. Und das war ja auch sozusagen der Beginn dann.
Ja, wir waren ja damals eine wilde Truppe. Wir gehörten ja alle zusammen. Mhm. In Berlin die Modekommode.
Genau.
Die ganzen
hübschen
Mädchen, die da irgendwie dabei waren bei den Partys in der Möwe oder sonst was. In Chemnitz gab es auch sowas, die wurden immer Kontaktballett genannt. Mhm. Aber das waren auch tolle Mädchen, natürlich. Wir haben geknutscht und.
Aber das war es ja meistens auch, oder? Ja. Also es war ja meistens nur das Knutschen. Zu meiner Zeit jedenfalls. Ja. Genau. Und dann, ihr wart ja dann mit dem Zöllnern am Start und dann fiel die Mauer. Wie war das, wie hart war die Landung beruflich?
Na, wir hatten wieder mal so ein unglaubliches Glück. Also da gab es ja nach dem Mauerfall, gab es dieses Konzert für Deutschland in der Deutschlandhalle und da sollten natürlich auch ostdeutsche Bands teilnehmen und irgendwie, wir waren diejenigen, die mit erreicht wurden.
Ihr wart auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen die Fresheren, sage ich jetzt mal, ne? Denn die Etablierten waren ja nochmal so, sage ich jetzt mal, 10 Jahre älter.
Ja, vorher war es tatsächlich, zu Ende der DDR-Zeiten haben wir einen absoluten Durchmarsch erlebt mit den Zöllnern, also weil wir eine andere Musik gemacht haben, die sonst nicht so gebräuchlich war. Wir haben ja diese Funk-Sache weiterentwickelt durch Bläsersätze und so weiter. Wurden wir unheimlich oft genommen, wenn irgendwelche Stargäste aus dem Westen kamen. Wir haben gespielt mit Fischerset, mit Wolf Mahn, mit allen möglichen.
Ihr wart vorzeigbar.
Ja, wir waren vorzeigbar. Wir waren irgendwie so, das wirkte wahrscheinlich international, was wir machen. Und dann waren wir neben Silly und Pankow, bei diesem Konzert für Deutschland, irgendwie 2 Tage nach der Maueröffnung. Und wir waren ja neu. Und es gab es erst ein Jahr. Also knapp über ein Jahr, die Zöllner. Und wir waren geschmeidiger als die anderen. Also wir haben die ganzen Westleute kennengelernt, Künstler in Aktion, Lindenberg und so weiter. Die haben uns mit rangeholt. Dann haben wir glaube ich, letzten oder vorletzten Bus auf den Willy Brandt gleich ein paar Wochen später in der Eissporthalle gespielt. Und dann ist es im Osten zusammengebrochen und wir waren jung genug. Wir saßen noch nicht auf dem Thron. Wir sind im Grunde genommen, kann man sagen, nach Köln, Bonn gezogen. Und haben in Köln und Bonn gespielt. Weil da war die damalige Regierung, da war diese ganze Künstleraktion war sehr SPD-nah. Da gab es Leute, die haben uns unter ihre Fittiche genommen. Und da haben wir bei allen möglichen Festen von denen gespielt. Und haben gleich eine Plattenfirma gefunden. Wir waren wahrscheinlich die erste Ostband, die eine Plattenfirma hatte.
Aber ihr seid auch ein bisschen vorgeführt worden, sozusagen.
Kann man sagen, als Zootiere.
Als Ossis.
Ja, guck mal hier, die im Osten können auch was. Wir hatten nur sehr viele Fernsehsachen, hatten eben auch gleich sehr schnell eine CD draußen. Also wir fanden es enttäuschend, weil wir ja die Verkaufszahlen kannten aus dem Osten. So dass irgendwie ICE eine halbe Million oder sowas Platten da abgesetzt hat. Und Wir haben irgendwie 25.000 verkauft, was grandios ist, aber schien uns damals wie eine Niederlage. Aber wir waren in Fernsehsendungen und alles, wir konnten überleben. Vor allen Dingen die ersten 3 Jahre waren ja schwierig, da konnte man kaum im Osten spielen. Da haben wir dann zusammengeschmissen mit einer Westband, einer Kölner Band, die Soul Cats. Die haben im Grunde genommen die ganzen Soul-Sachen auf Englisch gesungen und hatten, aber die haben uns im Osten Leute reingekarrt, weil die wollten Westbands sehen, die wollten alles sehen, was sie vorher noch nicht kannten. Aber in Köln haben wir die abgekocht. Also sagen wir mal, da haben wir, weiß ich, irgendwo im E-Werk gespielt, die mit ihren Coversachen und wir mit unseren Originalen und hatten dort Erfolg im Westen.
Was würdest du sagen, an welchem Punkt war es sozusagen der schwierigste Moment in deiner Karriere?
Die vorübergehende Trennung von meiner Band, die Zöllner. Also wir hatten bis 97 hatten wir eine sehr gute Zeit, ging auch stetig bergauf. Wir haben irgendwie 4 oder 5 Platten gemacht in dieser Zeit. Ja, und haben uns, wie es immer so passiert in solchen Bands, es kam zu Auseinandersetzungen, zu unterschiedlichen musikalischen Vorstellungen. Ich wollte, diese ganze Computermusik hat plötzlich so dominiert. Ich stand dann auf Prodigy und all so eine Sachen, die so geknackt haben und so. Und
da muss man heute auch nochmal wieder hingehen.
Gibt es ja nicht mehr, der ist ja schon tot.
Aber die machen ja weiter.
Ja, aber auf jeden Fall, das gefiel mir, diese knallharten Computer-Drums und sowas und diese Ultra-Bässe. Ich habe es ja danach dann, naja, mit der Band konnte ich es aber nicht machen. Die waren eben ganz konservativ. Es war auch nicht mehr die erste Besetzung. Wir hatten zwischendurch fast eine komplette Auswechslung von der Band. Es waren dann mehrere Leute aus dem Westen dabei. Da konnte man nicht mehr mit im Dreibettzimmer schlafen. Irgendwie so musste jeder sein eigenes Zimmer haben oder wie gesagt, es musste eine gewisse Gage auch abgesichert sein und so, sodass sich das alles irgendwie so ein bisschen, naja, also diese Hippie-Kommune löste sich allmählich auf und ja, war dumm von mir. Diese Jahre nach dieser Trennung, da musste ich erstmal mich durchsetzen als Sänger, als Solokünstler. Ich war ja nur der Sänger bei den Zöllen. Ich musste das machen, was auch André Herzberg versucht hat zum Beispiel, was ihm nie gelungen ist, sagen wir mal, alleine das so zu schaffen ohne Pankow. Ich habe da 4, 5 Jahre gebraucht, bis ich so, sie hat auch mehrere Soloplatten gemacht und dann kam es zur Wiederbegehung mit André Gensicke und dann gab es die Zöllner weiter. Mhm. Aber es ist nie wieder so intensiv geworden. Ich habe immer ganz viele Projekte zeitgleich gemacht.
Mhm. Und was war immer so für dich deine Motivation weiterzumachen?
Naja, weil ich habe lange gebraucht, um überhaupt dieses Musikmachen als Beruf zu empfinden. Also ich habe das immer als unglaubliches Privileg empfunden. Also ich habe mal in der Schule, bei Berufswunsch habe ich mal hingeschrieben, bezahlter Urlauber. Ich glaube, ich habe so eine Tadel dafür gekriegt oder eine 5 und sowas. Und das bin ich geworden. Ich bin bezahlter Urlauber geworden. Also ich nenne auch diese Ostsee-Tour, die wir jedes Jahr machen und die ich oft alleine mache mit meinem Keyboarder jetzt, weil wir im Sommer, also die Sommermonate, am liebsten an der Ostsee verbringen. Das nennen wir immer Tourlaub. Wir spielen also und kriegen dadurch Unterkünfte, können die bezahlen und mogeln uns dort durch den Sommer. Es ist ein unglaubliches Privileg. Es ist nur so wie in allem, wie es im Leben immer ist, man gewöhnt sich an alles. Meine Freundin, die auch eine Künstlerin ist, glücklicherweise eine Kamerafrau, Fotografin, die sagt mir, wenn ich manchmal down bin, guck doch mal hin, guck mal, wie wir leben, guck dir mal die anderen an, was die manchmal machen müssen. Manchmal, wenn es eben so ist, es ist ja auch immer so, man lebt ja von der Hand in den Mund, ist ja gar nicht anders möglich. Man muss ja, selbst wenn man eine Platte macht, muss man die erstmal bezahlen und alles sowas. Und dann bezahlt man dann letztendlich auch, wenn man eine große Band hat, die bezahlt man alle. Manchmal reicht es nicht, dann hat man Schulden. Also so ist es ja, wir sind ja nicht mehr eine Kommune, sondern ich bin die Zöllner und habe meine Musiker sozusagen. Kann man, so ist es eigentlich, außer der Keyboarder, der immer dabei ist. Aber so ist das, ja. Und ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen, muss ich wirklich sagen. Also diese Möglichkeit, eben die Menschen auszusuchen, diese Überraschung, die man wieder überlebt, die man erlebt. Weil ich glaube ganz sehr daran, dass Glück Veränderung ist. Also das nehmen die meisten zwar nicht wahr, die wollen das immer wiederholen, aber es wird ja nicht besser. Aber jeder merkt doch, dass dieser Tag, wo man in den Urlaub fährt, also dieser Antrittstag, der schönste ist. Der ganze Urlaub ist nicht so schön wie der Tag, wo man losfährt. Und so sehe ich das insgesamt im Leben. Also das, man hat immer ein bisschen Angst, aber an die habe ich mich gewöhnt. So, was ist übermorgen? Kann ich denn dann überhaupt noch meine Miete bezahlen? Es geht aber immer irgendwie, es sei denn, man ist krank, dann ist ein Problem.
Mhm. Wird es denn auch mit den Balladen weitergehen und in dieser Formation?
Unbedingt. Also weil es ist nicht nur der Erfolg sondern es ist auch eine ganz schöne Sache eingetreten. Also wir verstehen uns ganz ausgezeichnet. Der Manuel Smith ist ja über 20 Jahre jünger als ich. Der ist sehr sanft zu mir. Also der ist ja musikalisch viel versierter als ich. Er ist trotzdem irgendwie wie mein Junge. Und der ist ganz liebevoll zu mir. Und auch dieser tolle Marek Arnold ist ein sehr, sehr sensibler Mensch. Wir verstehen uns. Es macht Spaß. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch abends, wenn wir nachglühen. Und,
macht man das noch? Gibt es nicht nur Kamillentee?
Naja, also so ein paar Zentimeter ist man immer über dem Boden, wenn man so schöne Konzerte erlebt. Und was soll man denn machen? Da kannst du nicht ins Bett gehen. Da möchte man diesen Ausnahmezustand anhalten. Ich kann mich erinnern, als ich mit der Musik angefangen habe, war ein schönes Konzert, hat manchmal 2-3 Wochen angehalten, um mich in so einer besonderen Stimmung, in so einer Sondersituation zu fühlen.
Weil das High ist ja auch toll.
Ja.
Muss man ja sagen. Also.
Naja, und dann sitzt man halt da und schwelgt in diesem schönen Gefühl. Oft sind ja natürlich auch noch Leute noch dabei aus dem Fankreis, wo man noch ein bisschen weiter angibt oder die einen noch weiter applaudieren. Und naja, dann trinkt man Rotwein und ist von der Liebe berauscht. Und dann bis zum nächsten Morgen, wo man dann einen Kater hat. Dann geht's weiter.
Jetzt kommen noch 4 kurze Fragen zum Schluss.
Ja.
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Rosa-rote Segel, also von uns jetzt selber. Das ist bei mir ein Song zum Mauerfall. Allgemein muss ich mal überlegen. Ich glaube, wenn ich die Zeit so denke, habe ich immer im Kopf Agathe Bauer.
Mhm. Agathe Snap, Power,
Snap,
du?
Snap.
Das war so, das da schon?
Ja, das war das schon. Also es war kurz danach. Mhm. Und ganz, ganz kurz danach. Ich glaube, das ist um 90. Ja, aber das war mich so. Es hat mir gefallen, diese Zeit. Ich war auch beim New Music Seminar in New York und hatte da unheimliche Erlebnisse. Naja. Das Ostbrot auf immer in der weiten Welt, das war doch alles, das ging in meinem Kopf drunter und drüber. Ich dachte auch, jetzt kommt die große Weltkarriere.
Kommt noch.
Ich denke, ja, ich bin tatsächlich jetzt so im Alter, da habe ich so das Gefühl, so ein bisschen, als wenn man die Ernte einfährt. Ich habe aber so kurz nach der Wende tatsächlich gedacht, dass ich wahrscheinlich international mitmischen werde. Mir war das zum Anfang nicht so klar, dass wir eben in eine völlig fertige Welt eingetaucht sind, wo es gar keinen Platz mehr gab, außer als zahlender Kunde. Es war eben alles besetzt. Ob es in der Politik war, ob es in dem ganzen System, in dieser ganzen Struktur war. Wenn wir es ausgehalten hätten als Ostler, nicht sofort der D-Mark hinterher zu rennen, sondern wenn wir es geschafft hätten, zum Beispiel eine neue Verfassung oder sowas herzustellen und zu verändern in diesem Moment, wo die Ostler einbezogen gewesen wären, hätten wir uns sehr viel Ärger erspart und sehr viel
Frust, bis zum heutigen Tag.
Ja, der jetzt so herauskommt. Kastorf hat ja gesagt neulich mal, so die AfD ist die Rache der Ostdeutschen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich hier sogar schon mal im Podcast zitiert, fand ich auch sehr lustig.
Entschuldigung.
Ja. Ja. Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Ich muss mal überlegen. Ich bin immer mal hier und da. Bei welcher DDR-Band war ich zum letzten Konzert? War es bei Pankow? War es nicht? Silly. Letztes Jahr.
Welche Band aus der DDR konntest du nie leiden?
Elektra. Das war nicht mein Ding. Irgendwie komische Musik, komischer Sänger. Also Stefan Drepte war auch mal da, den fand ich ganz großartig, aber das war nicht die schlechteste. Es gab ein paar Bands, da weiß ich gar nicht mehr, wie die hießen.
Nicht die schlechteste, die du nicht leiden konntest.
Die ich nicht leiden konnte. Achso, nicht leiden. Muss ich mal überlegen, wen konnte ich nicht leiden? Ich habe keine richtigen Feindschaften.
Gut.
Ich konnte so Angelika Weitz konnte ich nicht leiden, als Person.
Okay. Und jetzt zum Schluss die Frage, deine Top 3 DDR-Songs.
Oh, Top 3. Da muss ich jetzt mal in diesem Portfolio graben, was wir gerade gemacht haben. Also die Sommernacht von Lift finde ich ganz großartig. Top 3, kann ich nicht sagen. Nee, die ist auch nicht aus dieser Zeit. Ich habe meine Top 3 an Bands ist Pankow, Silly, Rockhaus. Kann ich wirklich sagen. Das ist also Mike Kilian als Sänger für mich kann kaum übertroffen werden. Also internationaler Sänger, die auch tolle Titel haben. Ich mag sehr Nur ein Traum oder Nur im Traum, fast so eine A Cappella-Nummer, die sehr melodiös ist von ihnen. Bei Silly, ich sage es einfach mal ganz grob. Ich finde, da gibt es so viele tolle Sachen. Mont Clamotte ist natürlich.
Der Berlin-Song.
Halt. Ja, irgendwie der Berlin-Song. Und was habe ich noch gesagt? Dann habe ich noch gesagt, Pankow. Da kann ich gar keinen einzelnen Song nennen. Da ist für mich der Hit eigentlich André Herzberg so als Person, als Gestalt in seiner. Diese Reibung, die er erzeugt. Mit dem mache ich ja auch ein Projekt, die Drei Heiligen, und das ist alles nicht so einfach, aber der ist eben auch ganz ernst und ganz anderer Mensch als ich. Ich finde den toll. Wir sind auch politisch völlig konträr. Mhm. Komplett. Also er arbeitet sich ja an der DDR ab, das ist aber mehr eine persönliche Sache, weil seine Mutter war eben Staatsanwältin, der Vater war auch irgendwie ein hoher Parteibonze. Und die waren eben nicht so wie meine Eltern, sondern der hat darunter gelitten. Und jetzt muss er das alles abarbeiten und die Gegenwelle dessen, was man als Kind erleiden musste.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, in meinem Podcast hat er erzählt. Und das war übrigens, hat mir dann sein Manager wiedergespiegelt, dass er nicht mal diese Geschichte wusste. Dass dieser Song Langeweile, der ja auch als einer der Mauereinstürzer-Songs in die Geschichte eingeht, der war eigentlich an seine Eltern gerichtet.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich kenne ja seine ganzen Geschichten bis ins Detail. Also bei unzähligen Autofahrten immer wieder gehört. Und der hat da echt was abzuarbeiten, was mir auch leid tut.
Auf jeden Fall ist er ein toller Typ, ein toller Künstler.
Ein Hingucker.
Und wir grüßen ihn jetzt auch mal.
Das machen wir. Wir grüßen André Herzberg. Ich glaube sowieso, ich meine, wenn jemand auf der Bühne steht, der muss irgendwie einen kleinen Schuss haben, sonst guckt man ja nicht hin. Also im Grunde genommen irgendeine seelische Schrägheit, sonst ist es langweilig.
Ja, sonst würde man sich ja auch nicht vorne auf eine Bühne stellen und sich da abfeiern lassen.
Ja.
Das können wir mal so stehen lassen. Dirk, war mir eine Ehre, war mir eine Freude. Schön, dass es geklappt hat.
Dankeschön. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr zugelabert, aber du hast eine gute Art und da fängt es an zu fließen und ist ja auch interessant.
Ja, ich freue mich. Es hat mir großen Spaß gemacht. An alle, die noch nicht auf eurer Tour waren, kann ich nur wärmstens empfehlen, geht dahin. Es ist wirklich ein Stück DDR-Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so überwältigt und ich würde es wirklich jedem empfehlen und ihr werdet ja dann sicherlich auch bald die neuen Termine bekannt geben.
Es wird im nächsten Jahr, im Januar, zwischen Januar und März sein. Ja.
Ja, da freuen wir uns drauf. Vielleicht komme ich auch noch mal vorbei.
Das würde mich freuen.
Danke dir, Dirk.
Ja, danke dir.